Wichtig ist, den inneren Kompass für den Weg des Erwachens fortwährend zu stärken. Kostbarstes Gut ist dabei die eigene Lebenserfahrung, die wir auf keinen Fall über Bord werfen dürfen, weil sie uns etwa angesichts weiser Lehren banal erscheint. Die persönliche Erfahrung lässt uns spüren, was sich gut und natürlich anfühlt und was uns eher von authentischem Sein entfremdet. Wir sollten unser Denken und Verhalten nicht in ein spirituelles Korsett zwängen und unreflektiert die Verantwortung für unseren Weg an Meister abgeben. Es geht darum, das wache, liebevolle Gewahrsein durch eine ständige, feine Interaktion zwischen den gelehrten Methoden und unseren Antennen für ein authentisches Sein zu einer gelebten Erfahrung werden zu lassen, die alle Aspekte unseres Seins durchdringt. Das müsste man eigentlich auswendig lernen. Ich hatte euch, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Vortrag vorgelesen aus dem gleichen, nämlich Buddhismus heute, Artikel, Ausgabe 4, 2013, Plädoyer für einen zeitgemäßen essentiellen Buddhismus von Lama Tilman Lündrup. Und da lese ich euch gleich, lese euch mehr noch davor aus dem Artikel vor heute. Die finde ich eine der schönsten Beschreibungen dessen, worum es eigentlich geht. Er schreibt: Was ist der innerste Kern des buddhistischen Weges? Das zentrale Anliegen der buddhistischen Geistesschulung ist das Erwachen, Bodhi. Damit ist ein waches, frisches und natürlicherweise liebevolles Gewahrsein gemeint, das die wahre Natur des Seins als einen sich ständig wandelnden Prozess des Erlebens erkennt, bedingt entstehend durch das Wirken unzähliger Kräfte, in seiner Essenz nicht fassbar und ohne persönlichen unwandelbaren Lebenskern, Wesenskern. Im Erkennen dieses So-Seins lösen sich geistige Fixierungen und Verstrickungen und Befreiung vollzieht sich auf emotionaler wie kognitiver Ebene. In diesem offenen Gewahrsein aufzugehen, ist der innerste Kern buddhistischer Praxis. Das finde ich schon irre, in so einem kurzen Absatz, in anderer Formulierung, als wenn sonst man das in Büchern liest, ist tatsächlich der Kern des Buddhismus enthalten. Wobei man sagen könnte, eines fehlt. Eines gehört mit Sicherheit zum Kern. Oder implizit ist es auch drin, nämlich die vier edlen Wahrheiten vom Leiden. Dukkha. Das Leben ist leidbehaftet. Es gibt eine Ursache des Leidens. Es gibt ein Ende des Leidens und es gibt einen Weg, der zum Ende des Leidens führt. Damit soll der Buddha seine Lehrtätigkeit begonnen haben. Dann, warte mal, wie formuliert er das? Ein sich ständig wandelnder Prozess des Erlebens, schreibt er. Das ist Anicca, Vergänglichkeit. Eine Sache, die eigentlich, wenn man nur so mal drüber nachdenkt, einem eigentlich klar ist. Also auch wenn man ein bisschen, gar nicht viel, aber ein bisschen naturwissenschaftlich was versteht, ist völlig klar. Es gibt nichts in der ganzen Welt, was so bleibt und verändert, wie es ist. Gibt es nicht. Kein Kontinent, der so bleibt, wie er ist, kein Stein, der so bleibt, wie er ist. abgesehen von allem, was sich sowieso bewegt, wie Wasser oder wir. Wir verändern uns dauernd. Das ist eigentlich, rational ist das relativ leicht zu verstehen. Der entscheidende Punkt dahinter ist aber, wenn wir uns selbst beobachten, wie gehen wir mit uns und mit der Welt eigentlich um? In unserem Denken, unseren Beziehungen, die wir permanent herstellen. Wie gehen wir mit dem um? Da gehen wir eigentlich doch immer so um, als gäbe es etwas, was sich nicht verändert. Das heißt, wir halten uns gerne an dieser Vorstellung fest, dass du, Dirk, der gleiche bist heute wie gestern. Oder letzten Montag, wo ich dich gesehen habe. Oder gestern Abend oder heute Morgen. Nur so kann ich mit dir umgehen. Bin ich vor Überraschungen sicher? Du machst mir keine Angst, nicht? Weil ich weiß ja, wie du bist. Ich habe dich ja erlebt gestern. Und dieses in einem selbst, im eigenen Denken und Fühlen zu entdecken, wie sehr wir darauf angewiesen sind, etwas zu haben, in einer Welt zu leben, in der wir sicher sind. Und sicher sind wir nur, wenn wir nicht permanent von Überraschungen fürchten müssen, was völlig Neues fürchten müssen. Das ist das eigentliche Problem, meine ich, wenn hier von Vergänglichkeit die Rede ist. Es gibt nichts, was so bleibt, wie es ist. Und sei es nur von einer tausendstel Sekunde bis zur nächsten. Dann sagt er, bedingt entstehend durch das Wirken unzähliger Kräfte, in seiner Essenz nicht fassbar. Das ist das dritte entscheidende, wesentliche an der Lehre des Buddha, nämlich nicht wesenhaft, nicht Wesenhaftigkeit sein, keine Essenz zu haben, Anatta. Auch das wieder nur so eine Sache, die entscheidend ist, eben genau, wie gehen wir mit der Welt, wie gehen wir mit uns selber um. Mit uns selber gehen wir natürlich so um, als hätten wir so etwas wie eine Seele, ein Selbst, eine Identität, eine Essenz, ich bin ein Subjekt. So gehen wir mit uns selber um, so gehen wir auch mit allen anderen um. Und so gehen wir sogar mit allen Dingen um. Natürlich ist das eine kleine Kanne. Und für uns ist es auch eine Teekanne, weil wir wissen, Kaffee schenkt man in sowas nicht aus. Das gehört sich nicht. Ja, viel zu edel dafür. Und auch bitte nur grünen Tee. Es ist eine Kanne für grünen Tee, ganz klar. Wenn ich genau hingucke, könnte ich nicht sagen, wo ist die Essenz dieser Kanne eigentlich? Nicht? Wo ist der Kern, die sozusagen diese Eigenschaft, dass es Teekanne ist, manifestiert? Wenn ich genau hingucke, gibt es das nicht, das ist völlig klar. Das ist eine Teetasse, ganz klar. Und keine Mütze, auch ganz klar, nicht? So, merkt man, hält nicht. Also es geht auch da wieder nur, es geht da im Wesentlichen um unseren Umgang mit uns, mit der Welt. Dass wir alles, was um uns herum ist, mit einer solchen Subjektivität versehen. Also wir selber als Subjekt und alles andere Objekte, aber eben Objekte sind Dinge und haben Essenz, haben bestimmte Eigenschaften, bestimmte Bedeutung, sind das, was sie sind. Ein Tisch ist ein Tisch. Auch wenn meine Enkelin ihn umdreht und eine Eisenbahn draus macht, bleibt es natürlich ein Tisch, ist doch klar. Nicht wesenhaft, keine Essenz, nicht Subjekt. Das sind, soweit ich das verstehe, eigentlich die drei Grundaussagen, Grundwahrheiten, die Essenz der Lehre des Buddha. Und daraus folgen dann ganz viele andere. Daraus folgt die Kette des bedingten Entstehens. Also die Aussage, dass nichts aus sich selbst heraus existiert, sondern jedes Ereignis, und es sind ja nur Ereignisse, wenn ich keinen eigenen Wesenskern habe, keine Essenz habe, dann sitzt hier ja kein Michael, sondern hier findet etwas statt. Es Michaelt hier. Und dieses Michaelt hat immer eine Ursache, die vorher da war. Und ist aus bestimmten Ereignissen vorher ebenso entstanden. So. Einmal das, aber auch mein Bewusstsein, meine Gefühle, meine Gedanken. Nichts ist ohne Ursache. Und aus diesen Erkenntnissen, dass dem so ist, folgen dann die Anweisungen oder Empfehlungen des Buddha, wie man das erreichen kann, erreichen will, das wache, frische, natürlicherweise liebevolle Gewahrsein. Der edle achtfache Pfad, die Tugendempfehlungen, wie es im Altdeutschen immer genannt wird, die Sila, Sittlichkeit, Samadhi und, was häufig vergessen wird, Einsicht, Verständnis und Einsicht. Das ist alles in diesem kleinen Absatz drin, das finde ich wirklich und so schön formuliert. Das ist wirklich genial. Und die Frage, die Lama Lündrup stellt, ist: Können wir oder sollen wir die buddhistischen Traditionen eigentlich unverändert übernehmen? Und seine Antwort, die er erst einmal gibt, ist, sagt ja, und zwar bezüglich derjenigen Lehren, Erkenntnisse und auch Wege, von denen wir sicher sind, dass sie zur Befreiung führen, dass sie uns auf den Weg führen. Also nicht, weil es mal aufgeschrieben war, weil es gelehrt wurde, weil es bestimmte Traditionen einfach für das Wesentliche halten oder was sie für das Wesentliche halten, sondern wir müssen sozusagen den Rückwärtsbeweis anführen oder die Untersuchung. Hilft es denn? Ist es nützlich? Das ist das entscheidende Kriterium. Ist es ein geschicktes Mittel, was tatsächlich nützlich ist für Befreiung? Und das, was ich gerade aufgeführt habe, die vier edlen Wahrheiten, Vergänglichkeit, Nichtwesenhaftigkeit und so weiter, das ist, glaube ich, die Essenz, die allen Traditionen im Buddhismus eigen ist. Egal ob Zen, ob tibetischer Buddhismus, ob Theravada, ob Amida-Buddhismus, egal was. Darüber streiten sie sich, soweit ich weiß, nicht. Sondern das ist für alle der anerkannte gleiche Kern. Das heißt, das muss erhalten bleiben. Aber die Formen, wie das gelehrt wird, vielleicht auch sogar worauf Wert gelegt wird, welche Rituale es gibt, das kann sich den jeweiligen Kulturen anpassen und ist ja auch im Lauf der 25 Jahrhunderten so, ist ja auch geschehen. Lindrum schreibt, meine Antwort zur getreuen Weitergabe der Tradition ist heute, ja, es ist unerlässlich, die Lehren getreu weiterzugeben, was ihre wesentlichen, befreienden und universell gültigen Inhalte angeht. Aber das gilt nicht in gleicher Weise für ihre kulturellen Ausformungen. Hier sind Anpassungen vonnöten. Vonnöten sind sie deswegen, weil, wenn sie nicht übertragen werden, nicht ausgeformt werden unter Berücksichtigung der jeweiligen Kultur und Denkstrukturen, dann bleiben sie für ganz viele Menschen fremd. Das, was wir hier betreiben, nicht? Mir geht es ja immer so, wenn ich hier nach längerem Urlaub, 4 Wochen oder 6 Wochen oder so, wieder hierher komme, nicht? Und komme da zur Tür rein und sehe, wie hier alle so sitzen und ich auch, dann denke ich mir, sag mal, machen wir eine schwarze Messe oder was? Ja. Das heißt, allein schon unser Äußeres und die Formen, die wir hier praktizieren, ich sag mal so, faszinieren nicht jeden, sondern sind für manche auch so befremdlich, dass sie sagen, ja gut, jetzt bin ich mal hier, jetzt muss ich mitmachen. Gleich wieder rausgehen wäre peinlich, das will ich doch nicht, aber einmal und nie wieder. Und ich denke, das hat schon noch was damit zu tun, warum eben doch bei uns die Fluktuationen, und zwar relativ kurzfristige, schnelle Fluktuationen, doch zu spüren ist, zu merken ist. Nicht, dass manche kommen dann 3, 4, 5, 10 Mal her und dann aber nicht mehr. Die Geistesschulung muss in unsere Kultur übertragen werden, sonst bleibt sie vielen fremd. Ob innovative Elemente bereits als buddhistisch bekannt sind, ist dabei kein gültiges Kriterium. Was zählt, ist ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Befreiung. Ob sie befreiend wirken, können wir daran erkennen, dass wir authentischer werden, wacher und offener im Geist, liebevoll und wahrhaft mitfühlend. Und dass die grundlegenden Täuschungen, denen wir aufgrund unserer Schleier unterliegen, mit klarem Erkennen durchdrungen werden. Wir haben also durchaus Kriterien, mit denen wir erkennen können, ob das, was wir hier betreiben, was ja auch keineswegs überhaupt nicht auf den Urbuddhismus zurückgeht, sondern ja viel später entwickelt worden ist, wir haben schon klare Kriterien, denke ich, an uns selber zu erkennen, wonach wir ja immer suchen, obwohl wir das nicht sollten, nicht? Bringt uns das was? Bringt uns das was? Und er sagt, Fortschritte sind klar erkennbar. Aufrichtige Praxis lässt uns emotional freier werden. Liebevoller, fließender und natürlicher. Unser Geist wird klarer. Wir verstehen die geistigen Abläufe in uns selbst besser. befreien uns aus der Dominanz alter Muster und werden vertraut mit der wahren Natur des Seins. Natürlich gibt es Auf und Ab, der Weg ist ja nicht geradlinig. Doch trotz aller zeitweiligen Schwierigkeiten macht uns authentische Dharma-Praxis gelöster und flexibler und schenkt uns Vertrauen in die grundlegenden Qualitäten unseres eigenen Geistes. Das muss man auch nochmal lesen, oder könnt ihr nochmal lesen? Ich schicke euch allen, wenn ihr wollt, diesen Artikel gerne. Wenn ich mich überprüfe, ich kann mich ja selber immer nur überprüfen nach meiner Erinnerung, wie ich früher war. Vor einem Jahr, vor 10 Jahren, vor 30 Jahren. Ob ich wirklich freier geworden bin, liebevoller, fließender auch. Was heißt fließender? Fließender heißt, im Geschehen meines Alltags immer weniger Widerstand spüren gegen das, was da passiert. Gegen das, was unausweichlich passiert. Egal ob in der Arbeit, ob in der Partnerschaft, auf der Straße, sonst wo, völlig egal. Einfach zu spüren, was heißt einfach, so in der Rückschau zu merken, da ist bei mir eigentlich immer weniger Widerstand, das anzunehmen, das zu akzeptieren, sein zu lassen, was halt gerade passiert und was ich nicht ändern kann. Wenn ich es ändern kann, ändere ich es, völlig klar. Aber es gibt ja so vieles, was ich nicht ändern kann. Es gibt auch so vieles, was ich nicht ändern kann, weil ich nicht in der Lage bin, einen Schritt zu tun, etwas zu verändern, auch das zu akzeptieren. Ja? Ich bin einfach zu träge, um das Dach in meiner Wohnung, in meinem Haus zu reparieren. Heute, morgen, übermorgen. Ich bin einfach zu träge, mir einen anderen Job zu suchen, viel zu sicherheitsbedürftig. Bin zu feige, wirklich Risiken einzugehen. Ich bin viel zu träge, an meiner Beziehung, in der ich gerade bin, wirklich zu arbeiten, obwohl sie mich immer wieder doch auch unglücklich macht. Also vieles, was ich an mir selber feststelle und merke, was ich einfach nicht, kriege ich nicht auf die Reihe. Obwohl ich spüre, dass es mir Leiden macht oder mich unglücklich macht, kriege ich es nicht auf die Reihe. Gehe so viele Kompromisse ein. Auch so etwas zu überprüfen natürlich, aber dann so etwas auch anzunehmen. Ich kriege keine Ordnung in meine Wohnung. Immer wieder Saustall. Dann räume ich mal auf wie ein Verrückter, dann sieht es wieder gut aus, dann fühle ich mich wohl, weil ich was Sinnvolles, Vernünftiges gemacht habe. Eine Woche später sieht es wieder so aus. Zu akzeptieren, dass ich Fehler mache, das einfach anzunehmen, ist halt so. Es bringt mich nicht um. Und wenn ich das annehme, wenn ich das akzeptieren kann, wenn ich mich selber so annehmen kann, wie ich bin, verschwinden plötzlich die Fehler. Dann verschwindet auch die Unordnung. Es verschwindet auch das Unbefriedigtsein in meiner Beziehung vielleicht. Weil äußerlich ist alles genauso geblieben. Da hat sich gar nichts verändert, aber in mir hat sich was verändert, wenn ich das annehme. Fließender und natürlicher werden. Natürlich werden heißt ja nicht irgendeinem Ideal nachhängen. Nicht? Natürlich werden heißt so sein, wie ich bin. Oder er sagt, unser Geist wird klarer. Wir verstehen die geistigen Abläufe in uns selbst besser. Immer besser wahrnehmen und verstehen, was läuft hier in meinem Geist, in meinem Kopf, mit meinen Gefühlen eigentlich ab. Und daraus natürlich dann die Erkenntnis, was ist das eigentlich? Was macht mich eigentlich glücklich? Was macht mich unglücklich? Was macht mich lebendig? Was macht mich unfrei? Was ist das eigentlich? Und das kann ich ja nur erkennen, wenn ich die geistigen Abläufe in mir selber wahrnehme und verstehe. Also ich kann Fortschritte, ob die Methoden, die wir hier benutzen oder die ihr an anderen Stellen eures Lebens benutzt, die Methoden, die wir hier benutzen, ob das überhaupt für mich was bringt. Und ich finde, das ist völlig berechtigt. Da kann zehn oder auch notwendig, da kann zehnmal immer gesagt werden, absichtslos sitzen, ja, nichts erreichen wollen oder all sowas. Geht ja nicht. Kann man sich sagen, funktioniert aber nicht. Ich kann mir doch nicht vornehmen, absichtslos zu sein. Das ist genauso wie paradox, wie diese Sprüche ein, wie war das noch? Wenn ein Kreter sagt, ein Kreter lügt nie. Genauso paradox. Ich weiß nicht, ob es ein Kreter war, von dem das überliefert ist. In dem Moment, wo ich absichtslos sein will, bin ich nicht mehr absichtslos. Geht gar nicht. Also soll ich doch mein Unterscheidungsvermögen wirklich benutzen und versuchen zu erkennen, ob mir das hier wirklich was gebracht hat. Ich war schon manchmal wirklich erschüttert, weil 2-3 Mal, vielleicht 4-5 Mal hat mir im Doxan jemand, nicht immer der gleiche, wurde mir von Leuten gesagt, die jahrelang schon sitzen hier, eigentlich hat es mir nichts gebracht hier. So. Frage ich mich natürlich, warum ist er noch da? Ne? Also wäre ich doch längst abgehauen, wenn ich das so ein Gefühl hätte. Und die Konsequenz oder eine Schlussfolgerung eben auch, die er hier auch zieht, ist eben, wir sollten uns nicht so beschränken auf die Methoden, die wir hier im Zen praktizieren. Ich habe am Anfang immer gedacht, ich kann hier über die Zen-Übung alle meine Probleme, die ich mit mir selber habe, mit Beziehungen habe, kann ich hier lösen über diese Übung. Das wird einem ja oder wurde mir damals ja auch so erzählt und war auch natürlich nachzulesen, ein Satori, ein dickes, großes, klotziges Erleuchtungserleben, so ein Hammer und alle Probleme sind gelöst. Ja. So. Nun hatte ich erstens Pech, dass dieser Hammer bei mir nicht eingetreten ist. Und zweitens kam ich dahinter, nee, das funktioniert so nicht, das reicht nicht, das, was wir hier machen. Und bin dann in eine Therapiegruppe, Gestalttherapiegruppe gegangen, 5 Jahre lang. Habe Bioenergetikkurse gemacht, bisschen NLP. Das hat mir in Bereichen, in Schwierigkeiten, Problemen, die ich mit mir selber hatte, Zum Beispiel sowas wie Verletzbarkeit, Verletzlichkeit, meine Bereitschaft, verletzt zu sein, wenn mich jemand nicht wahrnimmt oder mich in irgendeiner Form demütigt, meine Bereitschaft ist nach wie vor groß. Nicht mehr ganz so groß wie früher, aber früher war ich da sehr ausgeprägt. Da konnte ich in Streitigkeiten mit meiner Frau damals, damaligen Frau, mit meiner jetzigen auch noch, da konnte ich dann 3, 4, 5 Tage lang im Keller bleiben und mich in meiner Verletzlichkeit suhlen. Das ist mir selber auch aufgefallen, so ist es ja nicht, weil es fühlt sich ja nicht schön an, aber ich bin nicht rausgekommen. Nee. Oder Fehler machen ist für mich heute auch noch immer noch ein Problem. Ist kein, also nicht wirklich gelöst, so nach meinem Empfinden. Ja. Fehler machen. Ich muss perfekt sein. Fehler machen, das verfolgt mich. Ja, so. Da habe ich andere wirklich bewundert, bewundere immer noch andere. Es gibt Leute, kenne Menschen, die zucken, also wenn es nicht irgendwelche richtigen dicken Hämmer sind, nicht, die zucken mit den Schultern und sagen, ja gut, ist passiert, ja, okay, erledigt. Nicht? Man nimmt sich vielleicht noch vor, beim nächsten Mal passe ich besser auf, aber so, während bei mir, da rappelt das und macht das und zieht mich runter, ja, und gleich immer ganz, ja, nicht nur so ein bisschen, nicht? Sondern dann bin ich sozusagen ganz vor mir, mit mir selber im Zweifel und Frust. Tauge überhaupt nichts. Das sind so Dinge, also so auf mich selbst bezogen, ganz klar die Sachen, wo ich gemerkt habe, nee, da bringt mir das Zen nichts. Also da komme ich mit dem Zen über viele Jahre Praxis, komme ich da nicht raus aus dieser Kiste. Ja. Aber über andere Wege. Das heißt, es spricht doch überhaupt nichts dagegen, sogenannte westliche Methoden tatsächlich auch zu benutzen, einzubauen in die Praxis hier. Ich mache das ja jetzt mit dem Zen-Coaching, was ich anbiete. Ne? Da mache ich das ja so, dass so am Anfang, also das ist ja ein Einzel da unten, eine Stunde. Ne? Ich darf das ja im Doxan-Raum machen. Absprache mit dem Vorstand, einzeln, und das erstmal so, trinke eine Tasse Tee und wie geht's und so, und dann lasse ich meinen Gegenüber eben auch erzählen und frage, und dann kriege ich so ein Gespür dafür, ja, worum geht's jetzt hier eigentlich gerade, und natürlich bezogen auf die Person überhaupt, wenn man das öfter macht, und dann machen wir eine Meditation und meistens oder fast immer eine geführte Meditation, das heißt, ich suche die Meditationsart aus, von denen, die ich kenne, wo ich meine, das passt jetzt gerade, und begleite das aber auch mit, ja, wie sage ich mal, vielleicht Ratschlägen, mit Weisheiten, mit Erkenntnissen, mit Fragen oder so, während der Meditation, von denen ich dann hoffe, dass sie irgendetwas bei meinem Gegenüber auslösen oder auflösen auch. Nee. So manche Sachen, manche Erkenntnisse eben auch, die ich in meinen Ausflügen in psychologische Therapien oder sowas mitgekriegt habe. Die Rückmeldung ist gut. Und dann denke ich mir, ja, warum denn nicht? Ja? Wenn es befreiend wirkt, wenn es Einsicht fördert, wenn es Verständnis fördert. Nicht? Und dann am Ende der Stunde oder vor Ende der Stunde reden wir dann halt auch noch drüber. So, dann durchaus, ja, wie war das so? Und dann vielleicht noch, was meint denn das? Was bedeutet jenes, dieses oder jenes? Also schon eine sehr intensive Art, auch mit sich selber dann umgehen zu lassen. Also wenn ihr wirklich auf dem Weg seid, und etwas vorhabt, was ich völlig berechtigt und auch notwendig finde, wirklich zu überprüfen, in welchen Sektoren meines Lebens, für welche Sektoren meines Lebens ist die Zen-Übung hilfreich in Richtung emotional freier, liebevoller, fließender, natürlicher zu werden und wo nicht. Wo könnte etwas anderes viel, viel hilfreicher sein? Gibt es also diese nette kleine Geschichte, auch irgendwo, weiß ich was, ob aus Japan oder sonst wo, in welchen Zeiten, wo eine Frau, muss in der Gegenwart gewesen sein, ja, wo eine Frau bei einem Session auch dann immer zum Doksan, zum Meister gegangen ist und gesagt hat, also ich kann nicht weitermachen, immer wenn ich sitze, und dann gehen meine Augen so langsam zu und ich kann sie nicht aufhalten. Und dann sehe ich, so als wären die Augen noch auf, vor mir eine riesengroße Spinne, die immer vom da langsam auf mich zuläuft und in mir Panik auslöst. So. Was kann ich da machen? Was kann ich da machen? Und dem Meister, dem Japaner, und das glaube ich auch, das würden die meisten Japaner wahrscheinlich auch sagen, nicht beachten. So. Die Frau hat dann auch versucht, nicht zu beachten. Das ist ihr dann auch gelungen, irgendwie nach einem halben Jahr oder so. So wird es erzählt. Nicht? Und die Geschichte wird erzählt von einem Zen-Lehrer, der aber gleichzeitig hier Therapeut ist, irgendwo im Westen, und sagt, ja, wer die Frau in eine, weiß ich was, Gestalttherapie gegangen oder NLP oder sowas gegangen, wäre die Sache innerhalb von 14 Tagen erledigt. So hat sie sich ein halbes Jahr mit rumgequält. So. Und so geht es mit vielen, vielen Dingen, mit denen wir nicht klarkommen, wirklich zu überprüfen. Wir müssen nicht am Zen hängen. Überhaupt nicht. So, das war der erste Teil zu der Frage, können oder sollen wir die buddhistischen Traditionen unverändert übernehmen oder nicht? Morgen geht's weiter.